Babette ist groß und ziemlich ausladend. Alles an ihr ist Umfang und Gewicht. Ihr Haar ist ein fanatischer blonder Mopf von einem bestimmten lohfarbenen Ton, den man früher schmutzig blond nannte. Wäre sie eine zierliche Frau, so würde ihr Haar zu niedlich, zu schelmisch und künstlich wirken. Die Größe aber verleiht ihrer Wuscheligkeit etwas Seriöses. Üppige Frauen planen so etwas nicht. Ihnen fehlt die Raffinesse für Verschwörungen des Körpers. »Das hättest du sehen müssen«, sagte ich zu ihr. »Was?« »Heute war der Tag der Kombis.« »Habe ich sie schon wieder verpasst? Du solltest mich doch dran erinnern.« Sie standen ganz runter bis zur Musikbücherei und auf die Interstate. Blau, grün, burgunderrot, braun. Sie glänzten in der Sonne wie eine Wüstenkarawane. »Du weißt doch, dass man mich immer erinnern muss, Jack.« Babette mit ihrem zerzausten Haar hat die unbekümmerte Würde eines Menschen, der zu sehr mit ernsthaften Dingen beschäftigt ist, als dass er merkte oder sich Gedanken darüber machte, wie er aussieht. Nicht, dass sie Talente für das Große hätte, was die Welt gemeinhin schätzt. Sie sammelt die Kinder um sich und versorgt sie, leitet einen Kurs in einer Institution für Erwachsenenbildung, gehört einer Gruppe von Freiwilligen an, die blinden Menschen vorlesen. Einmal in der Woche liest sie einem älteren Mann namens Treadwell vor, der am Rande der Stadt wohnt. Er ist als der alte Treadwell bekannt, als sei er eine Sehenswürdigkeit, eine Felsformation oder ein brütender Sumpf. Sie liest ihm aus dem National Enquirer, dem National Examiner, dem National Express, dem Globe, der World, dem Star vor. Der alte Knabe verlangt seine wöchentliche Ration an Kultmysterien, warum sie ihm versagen. Mir jedenfalls gibt Babette mit allem, was sie tut, das Gefühl süßen Belohntseins. Das Gefühl, mit einer seelenvollen Frau verbunden zu sein. Einer, die das Tageslicht und das pralle Leben liebt, mit dem mannigfaltig wimmligen Geruch von Familie. Ich beobachte sie unaufhörlich dabei, wie sie in wohlüberlegter Abfolge Dinge verrichtet, gekonnt, offenbar ganz entspannt, ganz anders als meine früheren Ehefrauen, die die Tendenz hatten, sich der gegenständlichen Welt entfremdet zu fühlen. Eine Handvoll überempfindlicher Egozentrikerinnen mit ihren Verbindungen zur Gemeinschaft der Geheimdienstler. Die Kombis interessieren mich ja gar nicht so sehr. Aber die Leute, wie sehen die aus? Haben die Frauen karierte Faltenröcke an und Pullover mit Zopfmuster? Stecken die Männer in Golfjacken? Und was ist eigentlich eine Golfjacke? Sie haben sich mit ihrem Geld angefreundet, sagte ich. Sie glauben allen Ernstes, dass es ihnen zusteht. Diese Überzeugung verleiht ihnen eine Art derbe Gesundheit. Sie glühen ein wenig. Ich habe Schwierigkeiten, mir bei dieser Einkommensstufe den Tod vorzustellen, sagte sie. Vielleicht gibt es dort keinen Tod, wie wir ihn kennen. Einfach nur Dokumente, die den Besitzer wechseln. Dabei haben wir doch selbst einen Kombi. Aber der ist klein, metallig grau und hat eine völlig verrostete Tür. »Wo ist Wilder?«, fragte sie, gewohnheitsmäßig von Panik gepackt, und rief das Kind, eins von ihren, das unbeweglich auf seinem Dreirad im Hof saß. Babette und ich führen unsere Unterhaltungen in der Küche. Die Küche und das Schlafzimmer sind die wichtigsten Räumlichkeiten hier bei uns, die Kraftzentren, die Quellen. Sie und ich, wir gleichen uns darin, dass wir den Rest des Hauses als Stauraum betrachten, zum Abstellen von Möbeln, Spielzeug, all den unbenutzten Gegenständen aus früheren Ehen und verschiedenen Kinderscharen, den Geschenken verlorener Schwippschwäger, den vererbten Kleidern und dem Ramsch. Sachen, Kisten. Warum haben diese Besitztümer so ein kummervolles Gewicht? Etwas Dunkles hängt ihnen an, eine böse Vorahnung. Sie wecken meinen Argwohn, nicht vor persönlichem Misserfolg oder persönlicher Niederlage, sondern vor etwas Allgemeinerem, etwas von Umfang und Inhalt her Größerem. Sie kam mit Wilder herein und setzte ihn auf die Küchentheke. Denise und Steffi kamen herunter und wir sprachen über die Dinge, die sie für die Schule brauchen würden. Bald darauf war es Zeit fürs Mittagessen. Wir traten in eine Phase des Lärms und des Chaos ein. Wir wimmelten durcheinander, zankten ein wenig, ließen Besteck fallen. Schließlich waren wir alle zufrieden mit dem, was wir uns aus den Schränken oder aus dem Kühlschrank hatten ergattern oder voneinander stibitzen können, und wir begannen in aller Ruhe, unser leuchtend buntes Essen mit Senf oder Mayonnaise zu beschichten. Es herrschte eine Stimmung todernster Vorfreude, hart erkämpfter Belohnung. Es war voll am Tisch. Und Babette und Denise stießen einander zweimal mit dem Ellbogen, aber keine von beiden sagte etwas. Wilder saß immer noch auf der Theke, umgeben von offenen Schachteln, zerknitterter Alufolie, glänzenden Kartoffelchips-Tüten, Schüsseln mit teigigen Substanzen, die mit Plastikfolie zugedeckt waren, Ringen von Dosenaufreißen und Drehverschlüssen, einzeln verpackten Scheiben von orangefarbenem Käse. Heinrich kam herein und betrachtete die Szene aufmerksam, mein einziger Sohn. Dann ging er durch die Hintertür hinaus und verschwand. »Das ist eigentlich nicht das Mittagessen, das ich mir vorgenommen hatte«, sagte Babette. »Ich hatte ernstlich an Joghurt und Weizenkeime gedacht.« »Wo haben wir das bloß schon mal gehört?«, sagte Denise. »Wahrscheinlich genau an dieser Stelle«, sagte Steffi. »Sie kauft das Zeug ständig.« »Aber sie isst es nie«, sagte Steffi. »Weil sie glaubt, wenn sie es immer weiterkauft, muss sie es auch essen, um es loszuwerden, als ob sie sich selbst austricksen wollte.« »Die halbe Küche ist voll davon.« »Aber sie wirft es weg, bevor sie es isst, weil es schlecht wird«, sagte Denise. »Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.« »Wo man hinschaut«, sagte Steffi, »steht es rum.« »Sie hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie es nicht kauft. Sie hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie es kauft und es nicht isst. Sie hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie es im Kühlschrank sieht. Sie hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie es wegwirft.« »Als ob sie rauchen würde, aber das tut sie ja nicht«, sagte Steffi. Denise war 11, ein hartgesottenes Kind. Sie führte einen mehr oder weniger täglichen Protestkampf gegen jene Angewohnheiten ihrer Mutter, die ihr verschwenderisch oder gefährlich vorkamen. Ich verteidigte Babette. Ich erklärte ihr, dass ich derjenige sei, der eigentlich Disziplin in Sachen Essen zeigen müsste. Ich erinnerte Babette daran, wie sehr mir ihr Aussehen gefiel. Ich gab zu verstehen, dass dem Massigen etwas Ehrliches anhaftet, wenn es gerade das richtige Ausmaß hat. Die Menschen bringen einem gewissen Ausmaß von Masse bei anderen Vertrauen entgegen. Doch Babette war nicht glücklich über ihre Hüften und Oberschenkel. Sie schlug beim Gehen ein scharfes Tempo an, sie jagte die Stadiontreppen bei der neoklassischen Highschool hinauf. Sie sagte, ich verkehre ihre Mängel in Tugenden, weil es in meiner Natur läge, Menschen, die ich liebte, vor der Wahrheit abzuschirmen. In der Wahrheit lauere etwas, sagte sie. Im Flur im ersten Stock ging die Rauchalarmanlage los, entweder um uns mitzuteilen, dass die Batterie leer war oder dass das Haus brannte. Wir beendeten schweigend unser Mittagessen.